direkt sagt, aber suggeriert, sondern diese 500 Millionen Datensätze über Datenverbindung, 500 Millionen jeden Monat, das sollen Datensätze sein, die gar nicht Deutschland betreffen, sondern das sollen Datensätze sein, die der Bundesnachrichtendienst in Afghanistan, in anderen Krisengebieten aufsammelt und die gar nicht Deutsche betreffen, sondern irgendwelche Bösen und die an die NSA weitergegeben werden. Das ist der letzte Stand der Informationen von heute Nachmittag, 17 Uhr oder sowas. Da hat nämlich die Bundesregierung sowas gesagt. Das
kann man glauben oder nicht?
Nee, das werden wir jetzt versuchen zu klären, weil wir am Montag, ich bin ja in diesem parlamentarischen Kontrollgremium, eine Sondersitzung haben, wo wir da natürlich sehr, sehr kritische Nachfragen haben. Weil das, wenn das so wäre, dann fragt man sich natürlich verzweifelt, warum hat die Bundesregierung das nicht schon seit 6 Monaten gesagt? Wo sie ja auch von Merkel ja manchmal ein ungutes Gefühl ausgestrahlt hat, dass sie sich da gar nicht wohl fühlt. Wenn das alles so easy wäre, dass das gar nicht Deutschland, deutsche und deutsche Daten und schon gar nicht deutsche Unternehmen oder die Bundesregierung betrifft oder EU-Vertretung, was ja alles von Herrn Snowden kommt, dann wäre das ja alles ganz easy. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr viel darüber reden. Ich glaube nicht, dass das so ist, aber das ist die letzte Variante. Wenn es aber so ist, wie es bis dahin eigentlich zugegeben war, der Chef von der NSA, der Herr Alexander, General, den ich immer als Herr des Imperiums bezeichne, der hat ja gesagt, jetzt wissen die Deutschen alles. Also nachdem Snowden das veröffentlicht hat. Daraus entnehme ich, dass er dem ja auch gar nicht widerspricht, was der Snowden sagt. Sonst hätte er doch gesagt, er erzählt nur Unsinn oder überwiegend Unsinn oder sowas. Oder seine Dokumenten sind gefälscht oder irgend sowas. Das hat bisher noch kein US-Amerikaner, der da irgendwie einschlägig mit beschäftigt ist, behauptet. Ganz im Gegenteil. Alle werden hier mitgekriegt haben, oder die meisten, dass selbst im US-Kongress eine Gesetzesinitiative ganz schnell eingebracht worden ist gegen diese Datensammelwut, die nur knapp gescheitert ist, glaube ich, mit 10 Stimmen fehlten, dann wäre das Gesetz sogar durchgekommen gegen den Willen der Obama-Regierung und der NSA. Also ich gehe davon aus, dass das überwiegend zutrifft, dass unser aller Daten abgeschöpft werden. Das darf nicht sein. Das verstößt gegen das Grundgesetz, das verstößt gegen die Verpflichtung aller deutschen Regierungsstellen, Dienste, Sicherheitsdienste, die uns ja davor schützen sollen, dass in dieser Weise unsere Daten missbraucht werden, gespeichert werden und zu schrecklichen Zwecken benutzt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass das stimmt und dass wir, wenn wir die Sachen auf dem Tisch haben, wenn das alles klar ist, dass wir ganz dezidiert Vorkehrungen treffen müssen, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall ist.
Vor 4 Jahren hatten Sie der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass in Sachen Vorratsdatenspeicherung Druck von der Straße kommt. Es kam weniger der Druck von der Straße als der Erfolg der Piraten. Ist denn jetzt unter diesem Blick dieser ganzen NSA-Geschichte, sagen wir so, das wirkt dann eigentlich sehr klein, wenn man jetzt gegen Datenvorratsspeicherung ist und dann sieht, was da für ein Monster in den USA sitzt und alles abgreift. Lässt sich das alles überhaupt noch irgendwie verhindern oder zügeln oder kann man nur irgendwelche diplomatischen Noten oder den Herrn Friedrich nach Washington schicken?
Also da hat die NSA-Affäre natürlich den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung, zu denen ich gehöre, ich habe ja auch immer wieder dagegen demonstriert, Rückenwind gegeben. Das muss man klar sagen. Im Augenblick gibt es, glaube ich, nicht mal oder kaum noch einen CDU-Abgeordneten, der das fordert, dass man die Vorratsdaten, während die das noch am Beginn des Wahlkampfes zum Wahlkampfthema machen wollten, weil sie hoffen, dass ihre Law-and-Order-Anhänger, dass die sagen, ja, man braucht sowas gegen das Verbrechen, gegen den Terrorismus und so weiter, braucht man die Vorratsdatenspeicherung. Und inzwischen sind die ganz ruhig geworden, ganz klein, nur noch ganz wenige piepsen dazu. Die Analyse, dass das den Piraten zu verdanken ist, dass das bisher nicht umgesetzt worden ist. Ich habe manchmal durchaus Sympathien mit den Piraten. Vor allen Dingen, wenn Sie die Grünen daran erinnern, an eine Diskussionskultur von früher und so, finde ich, erkenne ich vieles wieder, was ich gut fand. Aber die Piraten haben nun nichts damit zu tun, dass das bisher kein Gesetz geworden ist, sondern da hat Frau Leuthäuser einfach einen Dickkopf gehabt und gesagt, ich war da immer dagegen und ich lasse mich jetzt als Justizministerin nicht dazu rumprügeln und leistet hinhaltenden Widerstand. Ich finde das gut, sage ich auch so klar. Und ich hoffe, dass das mit dem Widerstand, wer auch immer danach reagiert, so weitergeht, dass wir die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nicht bekommen. Sie ist ja inzwischen nicht da, oder jedenfalls nicht 6 Monate und so. Es gibt zwar eine EU-Verpflichtung dazu, aber wir arbeiten daran, dass sie abgeschafft wird. Also auch im EU-Parlament. Nächstes Jahr sind EU-Wahlen, europäische Parlamentswahlen. Da kann man sich da auch in diese Richtung orientieren. Ich hoffe, das kommt nicht. Aber mit einem haben Sie natürlich völlig recht. Das ist wirklich ein Peanut inzwischen. Es ist schlimm, aber es ist ein Peanut gegen das, was da wahrscheinlich von der NSA gemacht worden ist. Weil da geht es ja nicht nur um Speicherung für 6 Monate bestimmter Daten, viel weniger als da, sondern da geht es um Speicherung des gesamten Internetverkehrs, des gesamten Telekommunikationsverkehrs in Deutschland, nicht ein halbes Jahr, sondern, so die letzte Meldung, 99 Jahre mindestens. Das heißt, da kann man auch drauf zugreifen in 50 Jahren oder in 70 Jahren und kann mal gucken, wie hat sich da was entwickelt oder was hat der Ströble damals da in dem Keller da erzählt, weil man das ja wahrscheinlich auch dann mit
abgehört. Also wir werden es veröffentlichen. Ja, okay. Stimmt.
Gut. Gut, dann eine abschließende Frage, ganz kurz. Sie haben mich fast vorhin ja schon beantwortet, da sind drauf eingegangen, Oranienplatz, unser Flüchtlingscamp. Sie hatten ja schon mögliche Lösungen, Vorschläge gemacht, was man tun könnte. Trotzdem, vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, wie lässt sich das Problem recht zügig lösen, sage ich jetzt mal.
Also das ist eine politische Demonstration. Also die Demonstration muss ja nicht immer so stattfinden, dass Leute mit dem Transparent durch die Straße laufen. Die haben auch Transparente da, wie man sehen kann. Ich unterstütze die vehement. Ich finde, das ist mutig, was sie machen. Die riskieren ja jeder sehr viel, weil das ja ihr Status hier, dass sie sich in Berlin überhaupt aufhalten, haben sie auch keine Papiere und weiß ich was. Also ist sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schwierig. Ich unterstütze das, weil die Forderungen eigentlich selbstverständlich erfüllt werden müssen. Die Forderung, also zum Beispiel, dass man denen erlaubt zu arbeiten. Das Arbeitsverbot hat ja nur den einzigen Zweck, das ist ja völlig unvernünftig, gibt es überhaupt keine rationale Begründung dafür, außer dass man sie so verärgern will in Deutschland und so ohne jede Existenzgrundlage stellen will, dass sie wieder abhauen, also abschrecken. Genauso ist es mit der Residenzpflicht. Also wenn jetzt einer in Deutschland sich nach Deutschland durchgekämpft hat, muss man sagen, auf der Flucht von Afrika, von Mali, von Libyen, von Syrien oder so hierher und ist jetzt hier, warum soll der nicht bei seinem Freund, bei seinem Kumpel, bei einer entfernten Verwandten oder bei einem Freund in der Nachbarstadt oder in der Nachbarregion oder in dem Nachbarbundesland wohnen, ist überhaupt nicht einsehbar. Oder wenn die fordern, schnelleren Abschluss des Asylverfahrens, das fordert sogar die CDU und sagt, das kann nicht Monate, Jahre dauern. Manchmal, da sitzen welche 7 Jahre und haben immer noch keine Entscheidung darüber. Das ist doch so ein Verrückt. Also da kann man nur sagen, die Forderungen sind absolut berechtigt. Und die haben ja nicht nur da demonstriert, die haben im Winter auch vom Brandenburger Tor demonstriert, einen Hungerstreik gemacht. Ich habe die fast täglich besucht da. Und im schlimmsten Wetter, wir hatten ja einen kalten Winter. Und ich bin froh, dass sie das da durchgehalten haben. Aber man muss sagen, sie haben leider bisher nichts erreicht. Deshalb sehe ich ihr Recht, durch eine Demonstration auf der Straße, auf dem Platz dort, auch immer wieder ihre Forderungen anzumelden. Die wollen ja gar nicht für sich individuell jeder eine Lösung, sondern die sagen, wir sind hier aus politischen Gründen, wir haben diesen Marsch gemacht, aus politischen Gründen, um das durchzusetzen. Und deshalb unterstütze ich das, finde das gut, dass das Bezirksamt die dort kampieren lässt. Wenn es Probleme, die es gibt, mit der Bevölkerung, mit den Anwohnern, es gibt auch welche, die sich bei mir beschwert haben, muss man Wege finden. Und wir haben auch Wege gefunden, dass man sich dann zusammensetzt, wenn da jemand angemacht worden ist oder irgendwas, dass man sagt, das wird aufgeklärt und das wird abgestellt. Da gibt es auch verantwortliche Ansprechpartner dafür. Oder auch die Frage der Toiletten, des Waschens und der ganzen Sanitäre.
Lebensmittel war jetzt gerade ein Thema.
Ja, genau. Jetzt im Sommer diese Lebensmittel und dann kommen da Ratten und so. Das ist alles ein Problem, wenn man da zeltet. Das ist gar keine Frage. Da muss man Lösungsmöglichkeiten finden. Da muss man auch Geld zur Verfügung stellen. Ich bin auch bereit, da Geld zu geben, damit die da bleiben können. Ich hoffe, dass sie jetzt während des Bundestagswahlkampfs, aber vor allen Dingen dann danach, weil vorher passiert ja nichts mehr, dass man danach die Durchsetzung der Verordnung wenigstens so weit erreichen kann, dass sie dann auch aufhören können und sagen, wir haben politisch was erreicht. Wir haben politisch deutliche Veränderungen und Verbesserungen durchgesetzt, weil die sind alle berechtigt, die sind überhaupt nicht vermessen und überhaupt keine Wahnsinnsgeschichten.
Gut, dann vielen Dank
für die Runde. Und dann machen wir gleich recht übergangslos weiter. Jetzt sind Ihre Fragen gefragt. Und ja, wer hat eine Frage?
Alles.
Wir können nicht trauen.
Doch so viel. Hat sich alles tatsächlich jetzt erschöpfend schon beantwortet. Ich kann es kaum glauben.
Nochmal eine Frage zu der NSA-Geschichte. Für wie realistisch halten Sie es, dass tatsächlich jemand wie die NSA in der Lage sind, den kompletten Internetverkehr von, sagen wir aber auch nur einen Tag aufzuzeichnen?
Was? Wie habe ich jetzt nicht verstanden?
Wie realistisch halten Sie es, dass eine Organisation wie die NSA in der Lage ist, auch nur einen kompletten Tag des kompletten Internetverkehrs aufzuzeichnen?
Ja, wenn Sie mir die Frage vor 10, 11 Jahren gestellt hätten, hätte ich gesagt, das ist unrealistisch. Diese Kapazitäten haben die nicht. Weder aufzufangen, noch zu speichern, noch auszuwerten. Aber inzwischen habe ich gelernt, als jemand, der in dem Gremium sitzt, dass da offenbar unendlich viel möglich ist, aber auch konnten Sie auch im Spiegel nachlesen. Da ist ja eine Men- und Finanzpower dahinter, die ist ja unglaublich. Ne? Da arbeiten 80.000 Menschen in diesen riesen Computeranlagen, die da aufgebaut worden sind. Offenbar geht das. Ich habe nur wenig Ahnung von Computer, bin froh, wenn ich mit meinem Laptop zurechtkomme und mit meinem Handy, mit meinem iPhone. Aber es ist ganz offensichtlich so, das wird auch nicht mehr bestritten, dass das möglich ist. Und die fangen die ja wahrscheinlich, keiner weiß es genau, gar nicht hier auf in Deutschland, sondern wenn Sie mit irgendjemand über Internet kommunizieren, habe ich auch erst gelernt jetzt, dann geht das über die USA, weil es schneller geht, als wenn Sie das drei Häuser weitermachen. Also fragen Sie mich nicht wie, aber es scheint so zu sein. Das heißt, da gehen die ganzen Verkehre, die gehen über die USA, über die Server dort und da greifen die sich ab und da kriegen die das, oder sie kriegen sie direkt zur Verfügung gestellt von den Unternehmen. Das ist inzwischen ja auch von den Unternehmen eingeräumt worden. Die sagen, wir sind in den USA gesetzlich dazu verpflichtet. Der große Fehler bei der ganzen Sache ist, dass in den USA, wenn US-Bürger betroffen sind, muss in den USA eine gerichtliche Instanz, nach dem FISA Act heißt das, also so ein Gesetz, muss eine gerichtliche Genehmigung dazu erteilt werden. Aber wenn Ausländer betroffen sind, also zum Beispiel Deutsche, muss auch keine gerichtliche Genehmigung vorliegen. Wenn in Deutschland sowas gemacht würde vom Verfassungsschutz oder vom Bundesnachrichtendienst, der darf das hier gar nicht, aber vom Verfassungsschutz, muss die Genehmigung vorliegen vom parlamentarischen Kontrollgremium und die Suchbegriffe müssen genehmigt werden, nachdem das dann da durchforstet wird, von der GC-Kommission, das ist auch eine parlamentarische Kommission. Aber es gilt auch nur für Deutsche. Aber was ist jetzt, wenn die USA, in den USA, die Daten von Deutschen aufnehmen, können sie ja unbeschränkt, weil da kein Richter eingeschaltet ist, und diese Daten dann an die Deutschen liefern, dann haben die Deutschen sie ja nicht aufgenommen, sondern sie kriegen nur von dem netten Bündnispartner in den USA was rübergeschickt. Da sage ich, das ist eine Riesenschweinerei. So war das nicht gedacht.
Wäre das denn gerichtlich verwertbar, sowas?
Wir können unsere ganzen Datenschutzregeln in Deutschland vergessen, wenn das über diesen Umweg, und der Umweg ist ja eine Zehntelsekunde oder Hundertstel oder irgend sowas, ist der geschafft von den Daten. Und dann sind die hier und dann können die hier auswerten. Also da ist noch vieles mysteriös, was wir noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Aber das ist möglich, es ist da. Und da ende ich auch mit dem Zitat von Herrn Alexander. Das ist so mein Lieblingsautor, den ich immer liebsten zitiere, weil der sagt die Sachen klar und deutlich. Der sagt, wir können alles, aber wir machen noch nicht alles.
Darf ich da anschließend kurz was fragen? Also es heißt ja auch immer, Deutschland profitiert ja möglicherweise im Kampf gegen den Terror auch von diesen. Ja. Aber wenn jetzt Informationen dann auf diese Art und Weise aus den USA kommen, ich frage Sie jetzt als Anwalt, ist das überhaupt dann gerichtsverwertbar? Da gibt es doch sowas mit den Früchten vom verbotenen Baum oder sowas.
Ja, das spielt sich ja alles außerhalb der gerichtlichen Verwerten. Da geht es ja nicht darum, irgendeinen Super- oder Mini-Terroristen dann anzuklagen und zu verurteilen. Da wäre in der Tat viele solche Probleme, dass das gar nicht verwertbar ist. Sondern da geht es ja erstmal darum, dass die deutschen Dienste, vielleicht sogar dann die deutschen Verfolger, dass die mit diesen Informationen arbeiten können. Wenn die dann da erscheinen und an der Tür klopfen oder die Tür eintreten oder aufsprengen oder so, da sagen die ja nicht, da ist die Grundlage eine Information, die die NSA dem Google oder von Facebook oder direkt von dem Server abgegriffen hat. Und die haben die dann ausgewählt, nach Deutschland geschickt und so. Das sagen die nicht, sondern die sind da, die Tür fliegt ihnen um die Ohren und die sind drin mit dem Überfallkommando und maskiert und nehmen sie mit. Das, so spielt sich das ja ab. Also wie die darauf kommen und so, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Wir sind da übrigens hinterher, weil die behaupten ja immer, dass das zur Aufklärung von terroristischer Anschläge geführt hat. Ich sage immer, ich kenne solche Fälle nicht. Die sollen mir mal die Fälle beweisen, dass tatsächlich ein terroristischer Anschlag, sollen ja 5 in Deutschland sein, verhindert worden ist durch solche Informationen. Also sagen, jetzt habe ich beantragt und es ist auch genehmigt worden, dass mir die Akten oder uns die Akten vorgelegt werden, damit wir das nachprüfen können. Ich will sehen, welche Information war das, wo kam die her, also ganz geheim natürlich, und ist da tatsächlich ein Anschlag mit verhindert worden. Ich bin mal gespannt.
Wir haben da hinten eine Frage.
Herr Schröble, Sie haben ja jetzt heute Abend mehrmals betont, dass Sie noch dabei bleiben wollen, sagen Geschirr bleiben wollen, weil Sie noch ein paar Sachen umsetzen wollen, wo Sie auch sehen, dass so die Zeit reif geworden ist, weil, wie Sie ja gesagt haben, selbst in der CDU die Signale anders aussehen, als sie vor 4 oder vor 8 Jahren ausgesehen haben. Würden Sie denn dafür, um das umzusetzen, auch eine schwarz-grüne Koalition in Kauf nehmen?
Nein, also ich sehe keine Grundlage für eine schwarz-grüne Koalition und gehöre zu denen, die das nicht wollen. Man muss auch, ich habe ja nicht gesagt, dass die CDU das umsetzt. Also wenn die all diese Sachen umsetzen, da hören Sie ja manchmal sogar was vom Mindestlohn und so. Dass die, ich glaube doch nicht im Ernst, dass die CDU den Mindestlohn umsetzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist ja nicht nur die FDP, die das bei der CDU verhindert, dass das dann Regierungspolitik wird, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die jetzt im Wahlkampf, weil man einfach merkt, das sind Probleme, die den Leuten auf den Nägeln brennen und dann sagt Frau Merkel, ja, können wir es auch denken, dass man vielleicht Mieten nach oben begrenzt, dass das nicht zu stark steigen darf oder so. Weil sie weiß, das kommt unheimlich gut an und dann überlegt sie und dann findet sie eben keine Lösung oder so. Also es geht nicht darum, dass man jetzt dieses CDU-Programm Mindestlohn oder lauter solche Sachen da umsetzen kann, sondern das sind Sachen, sie hat das ja in der Vergangenheit immer wieder geschafft, sich auch Forderungen woanders irgendwie abzugucken, wenn sie meinte, da kommt sie nicht mehr dran vorbei. Aber ob die Partei das dann will, da habe ich da meine Zweifel. Ich will damit nur signalisieren, diese Forderungen sind so richtig, dass sie überall angekommen sind.
Herr Ströberle. Herr Ströbele, Sie sagten mal, oder man schreibt Ihnen zu, dass Sie nochmal angetreten sind, beim letzten Mal, glaube ich, war das schon, weil die Revolution halt weltweit noch nicht funktioniere. Ich fand das einen sehr guten Ausspruch, weil er absolut stimmt. In diesem neueren, akuten Zusammenhang bis hin zur NSA, wie sehen Sie eine Revolution noch umsetzbar? Oder ist das eine Nostalgie?
Ich will nicht verhehlen, dass da auch Tradition bei mir eine Rolle spielt, wenn ich diese Forderung aufstelle. Nein, ich gehöre ja zu denen, ich weiß nicht, ob es noch andere hier in dem Raum gibt, aber jedenfalls hier in dem Kiez gibt es sicher noch eine ganze Menge, die bei der außerparlamentarischen Opposition sehr engagiert waren und sehr ernsthaft auch in wir wollten ja wirklich die Revolution. Also es war nicht eine Spielerei oder mit Worten. Wir haben das ungeheuer ernsthaft angestrebt, weil wir es für dringend, zwingend erforderlich gehalten haben, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu revolutionieren und radikal zu verändern. So war das damals. Ich habe inzwischen gesehen, dass das nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, obwohl ich sicher bin, dass sehr vieles sich verändert hat. Da könnten wir einen eigenen Abend drüber machen. Aber viele Sachen, an die wir gar nicht so gedacht oder ich nicht gedacht habe. Und jetzt, das ist tatsächlich eine Äußerung, glaube ich, bei der letzten Wahl, wo ich dann, wenn die immer wieder fragen, aber reden Sie nochmal an und so, und sage ich, ja, das soll eine Metapher dafür sein, dass die Lebensziele, die ich habe, also eine entscheidende Veränderung des Verhältnisses Arm zu Reich, andere Verteilung des Reichtums in der Welt, gerade auch in dem reichen Deutsch, vergleichsweise reichen Deutschland, dass ich diese Lebensziele weiter verfolgen will, weil sie eben nicht umgesetzt sind. Und das kann man so zusammenfassen, die Revolution ist noch nicht umgesetzt. Also die radikalen Forderungen sind noch nicht umgesetzt. Inzwischen bin ich da zurückhaltender und mit dem Endergebnis, was ich da erreichen will, das formuliere ich jetzt nicht mehr so wie damals. Aber dass ich radikale Veränderungen für richtig und notwendig halte in Deutschland, aber vor allen Dingen in Europa. Wir können noch mal einen Abend über die Finanzkrise machen. Da habe ich auch eine ganz eigene Meinung. Ich habe deshalb gegen diese Sanierungspakete für Griechenland, für Portugal und so gestimmt, weil das der absolut falsche Weg ist, weil da die Falschen unterstützt worden sind, noch immer werden und ein Großteil der Bevölkerung dort im Elend versinkt. Das muss man wirklich so sagen. Also deshalb bin ich in Deutschland, in Europa und weit darüber hinaus nach wie vor für radikale Veränderungen der Gesellschaft. Da mache ich überhaupt keinen Hehl draus, das sage ich auch im Bundestag. Und das geht natürlich bis hin, dass ich auch in einer meiner wichtigsten Fragen meines Lebens überhaupt mich weiter dafür einsetzen will, dass Deutschland sich an diesen schrecklichen Kriegen nicht beteiligt oder die Beteiligung einstellt, wie Afghanistan oder Horn von Afrika.
Herr Ströbele, kurze Frage. Ja. Ach so, war jemand anders? Ja, es war vorher noch jemand anders. Okay, haben Sie das Gefühl, Sie sind dafür noch in der richtigen Partei?
Aber selbstverständlich. Also ich kriege spätestens seit Kosovo, also seit Anfang der rot-grünen Koalition, als ich gegen diesen Kosovo-Einsatz war, ich halte den Krieg heute noch für völkerrechtswidrig, habe ich auch damals gesagt. Ich bin immer wieder, vor allen Dingen von meinen autonomen Freunden, auch auf der Straße, ultimativ aufgefordert worden, aus den Grünen auszutreten. Die Vorschläge, was ich dann machen soll und wo ich dann hingehen soll, die sind unterschiedliche. Da habe ich so keine klare Vorgabe gekriegt. Aber ich kann Ihnen sagen, ich werde das nicht tun, sondern ich werde weiter bei den Grünen natürlich mitarbeiten. Und
also ich sag mal, die Linken beziehen da klar Stellung.
Die Linken sind leider, muss ich das sagen, weil ich auch viele von denen ganz in Ordnung finde, leider mir viel zu plakativ. Das fängt zum Beispiel an von diesem Spruch, sofortiger Abzug aus Afghanistan. Da sage ich immer, das glauben die selber nicht, weil es gar nicht geht und auch falsch wäre. Der Krieg muss sofort beendet werden, aber sofortiger Abzug. So ist das bei vielen Sachen. Sie haben plakative Forderungen, die erstmal sich die richtige Richtung anzeigen, aber wo wenig Realität hinter ist. Oder wenn Sie jetzt einen Mindestlohn von 10,50 Euro verlangen, das gönne ich jedem und wünsche ich jedem. Aber ich wäre mal zufrieden, wenn wir 8,50 Euro oder 9 oder sowas hinkriegen würden. Das heißt, warum macht man sowas, wo man genau weiß, das wird man unter keiner Konstellation in Deutschland durchsetzen. Auch wenn die Linke eine Mehrheit kriegen würde, würde sie das nicht durchsetzen. Und deshalb ein Großteil der politischen Kultur der Linken verhindert, dass ich bei denen mitmache, und ein Großteil der politischen Kultur der Grünen verbindet mich mit der Partei, die ich ja in dem Berliner Teil Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz mitgegründet habe. Und ich sage Ihnen auch, jetzt in den Jahren der Opposition, den letzten 8 Jahren, haben die Grünen zu vielen wichtigen Positionen zurückgefunden. Also welche, wo ich es überhaupt nicht mehr geglaubt habe. Ich will mal ein Beispiel nehmen, auf das jetzt hier keiner kommt. Das ist zum Beispiel die Tobinsteuer. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere weiß, was das ist. Das nennt man heute Finanztransaktionssteuer. Als Attac das gefordert hat, das war so um 2000, 2001 rum, und mir hat das eingeleuchtet. Ich will gar nicht sagen, ich habe das erfunden, aber mir hat das eingeleuchtet. Ich bin in die Bundestagsfraktion damals der Grünen gegangen und habe gesagt, ist doch eine gute Idee und so mal die Finanzmärkte da abschöpfen und so. Da gibt es Geld und die zocken da nicht so viel und so. Da gibt es viele gute Wirkungen, dass man das machen sollte. Und ich wusste auch Wissenschaftler, die das begründet und unterstützt haben. Da wurde ich in der Fraktion angeguckt wie einer, naja gut, der ist schon alt, damals schon, der ist schon alt und der hat es immer noch nicht verstanden, dass das der Kapitalismus nun mal sein muss und so funktioniert. Inzwischen haben nicht nur die Grünen die Finanztransaktionssteuer auf dem Panier, sondern auch die SPD. Die Grünen hatten es eher, sodass man sagen kann, die SPD hat es wieder von den Grünen genommen. Und selbst Herr Schäuble, dem ich das zum allerletzt zugetraut hat, behauptet jedenfalls, er setzt sich dafür in Europa ein. Das heißt, es haben sich in den Grünen viele, also auch die Vermögensteuer. Ich habe auf Parteitagen der Grünen für die Vermögensteuer gefochten. Nie alleine. Ich war ja mit meinen politischen Auffassungen und Forderungen nie alleine bei den Grünen. Das waren immer große Teile, die auch das so gesehen haben wie ich. Wir haben Beschluss erwirkt für die Einführung der Vermögensteuer, ich glaube vor 6 Jahren oder sowas. Inzwischen ist das im Programm drin, nicht nur der Grünen, auch der SPD. Das macht doch hoffnungsvoll. Also wenn es schon mal im Programm ist, hat man doch eine Basis, das auch umzusetzen. So kann ich Ihnen viele Bereiche sagen. Selbst bei Afghanistan gibt es im Deutschen Bundestag in der Grünen Fraktion für die weitere Verlängerung des Mandats keine Mehrheit in den letzten beiden Abstimmungen, sondern ein Großteil enthält sich und 25 oder sowas haben, glaube ich, zuletzt dagegen gestimmt. Also da ist auch eine Entwicklung im Gang gekommen. Hartz IV gibt es viele wesentliche Punkte, wo die Grünen inzwischen meiner Meinung sind, dass diese schlimmen, repressiven Sanktionen, die da sind, wo diese Sanktionen, mindestens sagen die Grünen, ausgesetzt werden sollen, Moratorium, ich sage, die müssen abgeschafft werden. Also da ist doch was im Gange. Bin ich doch sehr versöhnt mit den Grünen.
Ja, die Grünen haben aber Hartz IV und Afghanistan mitgetragen.
Das ist richtig, das war auch ein Fehler, deshalb habe ich dagegen gestimmt.
Ja, aber deswegen bin ich auch kein Grün mehr. Ich war jahrelang oder jahrzehntelang grüner Stammwähler, aber damit haben Sie mich vergrault, tut mir leid.
Ja, das ist aber ein Fehler, dass Sie das jetzt immer noch den Grünen nachtragen, weil die Grünen inzwischen da gelernt haben und eine ganze Reihe von Forderungen haben, die das rückgängig machen oder zum Teil rückgängig machen. Also insbesondere, wobei man der Gerechtigkeit halber sagen muss, dieses ganze Sanktionssystem, dass das so repressiv sich auswirkt, bis zu einer Kontrolle in die Familien rein, in die Wohngemeinschaften reinführt, eine Kontrolle, die sich kein Polizeipräsident und kein Geheimdienst jemals erlauben dürfte in Deutschland, dass das aber die Aufsichtsbehörden für Hartz IV, die Jobcenter dürfen, Da kann man nur dagegen sein. Ich bin dagegen, die Grünen haben das auch inzwischen kapiert und sagen, die Sanktionen müssen wir jedenfalls zumindest mal aussetzen und mal gucken, was dann ist. Ich will sie abschaffen. Ich bin sogar einer von denen, der auch bei den Grünen dafür kämpft, für das bedingungslose Grundeinkommen. Ist eine utopische Forderung, utopisch deshalb, weil die, sagen wir mal, in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode, selbst wenn man sie heute beschließen würde, nicht verwirklicht werden könnte. Aber in diese Richtung muss es gehen. Deshalb setze ich mich dafür ein. Auch da habe ich bei den Grünen einen erheblichen Prozentsatz und immer wieder neue Diskussionen, die das unterstützen. Also die Grünen halte ich immer noch für diskussionsfreudiger, für nicht nur diskussionsfähiger, sondern auch für fähiger, Konsequenzen zu ziehen, auch wenn sie damit alte eigene Entscheidungen konterkarieren. Das finde ich sehr positiv. So stelle ich mir auch eine politische Partei vor, die Fehler macht, aber die dann auch korrigiert.
Herr Ströbele, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja die Ansicht, dass der Sozialismus sehr schnell in den Sand gesetzt wurde. Und wir haben ja eine Hochkonjunktur des Kapitalismus. Wir sind vielleicht, haben wir den Zenit schon überschritten. Was ist Ihre Auffassung, wie lange hält der noch durch? Eine Frage und ganz kleine hinterher. Bilderbecker Kreis. Bilderbecker Kreis.
Kanzlerin aus dem Urlaub.
Bilderbecker Kreis ist ein Begriff, den allerdings Bilderbecker Kreis. Wie groß halten Sie den Einfluss dieser Runde auf die Weltpolitik?
Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Das ist so ein Treffen von Honoratioren und Leuten, die entweder viel zu sagen haben oder meinen, dass sie viel zu sagen haben, aus Wirtschafts- und Politik, das, glaube ich, jährlich stattfindet. Bilderberg heißt der Kreis wohl nach der Gründung oder so. Und in dem, der überwiegend, glaube ich, in Bayern tagt, aber nicht nur. Weltweit, okay, ja. Ich halte diese Verschwörungstheorien, dass von da die Weltpolitik bestimmt wird, für Unsinn. Ich habe dafür keinerlei Anhaltspunkt. Also ich habe da noch nie teilgenommen. Ich weiß auch nicht, was Sie da im Einzelnen besprechen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dort, natürlich werden die Überlegungen, Ideen austauschen und sich darüber vielleicht auch irgendwie verabreden, dass sie mal das und das Projekt angehen sollten oder irgend sowas. Aber dass die nun die Regierung bestimmen und eigentlich das Weltgeschehen bestimmen, so wie das manchmal beschrieben wird, dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Ich bin offen für jedes Argument dazu. Was war die andere Frage mit dem Kapitalismus? Ja, das mit dem Sozialismus ist in der Tat völlig in die Hose gegangen. Der reale Sozialismus, der da jenseits der Mauer war, mit dem konnte ich nie was anfangen. Hatte da immer meine Riesenprobleme und ich glaube, das war auch in der Abo-Zeit schon so, das war für uns der Sozialismus zum Abgewöhnen, den wir nicht wollten. Wir wollten auch einen Sozialismus, aber einen anderen Sozialismus, einen freien, freiheitlichen Sozialismus, den ich aber auch auf der Welt im Augenblick nirgendwo sehe, auch nicht im Vormarsch. Aber Sie haben mit einer Bemerkung natürlich recht. Ich glaube nicht nur, dass der Kapitalismus den Zenit überstanden hat, sondern hinter sich hat, sondern dass er, dass vieles von dem, was Marx vor vielen, vielen Jahren, über 100 Jahren analysiert hat, dass sich da das eine oder andere in anderer Weise, aber doch im Grundsatz bewahrheitet, was damals gedacht worden ist. Nicht nur von ihm, ja auch von anderen. Und ich glaube, dass der Kapitalismus dabei ist, sich selber ad absurdum zu führen. Also das, was da auf den Finanzmärkten los ist und auch was die Bedeutung, die heute die Finanzmärkte auf der Welt haben, dass also morgens die Kanzlerin wahrscheinlich oder überhaupt die führenden Politiker in Deutschland und in der ganzen Welt als allererstes gucken, wie ist der Aktienindex, wie sind die Ratings für die verschiedenen Ländern, die Zinsraten für die verschiedenen Ländern. Das zeigt doch irgendwie, dass die Musik woanders spielt und dass die Politik eigentlich immer dahinterher rennt, irgendwie die Löcher zu stopfen. Und da wieder eine Handlungsfähigkeit zu erreichen, auch daran arbeite ich. Auch dafür habe ich Vorschläge gemacht. Ein Vorschlag, um das nicht jetzt auszuweiten, sonst dauert es hier zu lange, ist von mir zum Beispiel, da will ich den Kapitalismus erstmal in seiner Gesetzmäßigkeit wiederherstellen. Ich sage, wenn Banken zocken und wenn Herr Chef der Deutschen Bank sagt, jede Bank, die weniger als 25% Rendite macht, die ist blöd oder sie kann nichts, so hat er sich ja ausgedrückt, Herr Ackermann, dann kann ich nur sagen, Sie haben ja gezeigt, viele sind ihm ja gefolgt, bis zur letzten Sparkasse übrigens sind sie diesem Irrtum erlegen. Und wenn sie sich dann verzocken, dann sollen Banken auch pleite gehen. Das ist ja der Kapitalismus. Kapitalismus heißt ja, man übernimmt ein Risiko, ein Unternehmer, der kann damit Geld verdienen oder eine Bank oder einer, der Geld gibt, aber umso höher das Risiko ist, umso höher ist die Rendite, aber wenn er sich eben, wenn die Rendite zu hoch ist, das Risiko zu hoch ist, dann geht es auch baden und dann ist pleite, dann ist alles weg. Dann ist er am Bettelstab oder fast oder wie auch immer, was er gerade beiseite gebracht hat. Und das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Weil umso größer die Banken sind, umso mehr sie in Sand setzen, umso mehr Verluste sie machen, umso mehr werden sie gestützt. Die kleinen Banken werden ja nicht gestützt, sondern die systemrelevanten, die großen, die werden gestützt in Griechenland, in Portugal, in Spanien. Und deshalb möchte ich ganz einfach wiederherstellen, das sage ich auch im Bundestag immer wieder, dass Banken wieder pleite gehen können. Auch die größten Banken pleite gehen können. Das wäre schon ein riesiger Schritt hin, dass sich da was verändert. Da muss man natürlich eine Regelung finden, wie im normalen Zivilleben auch, dass dann für die Abwicklung der Guthaben und Schulden, dass da eine Regelung getroffen wird. Also wenn hier die Kneipe pleite macht und Konkurs anmeldet, dann gibt es ja eine Regelung, wer wird dann als Erster bedient? Das Finanzamt, dann die Gläubiger und zuletzt kommen die, die hier das Bier geliefert haben oder so. So, und genauso muss man da auch eine Regelung machen, muss sagen, wenn jetzt die Großbank, die Commerzbank, die ja mal kurz davor ist, pleite macht, dann retten wir die nicht mit 50 Milliarden oder wie viel, oder 30 oder wie viel auch immer, sondern die geht pleite und dann kriegen erstmal die ganzen Aktionäre, die sind erstmal Nese. Und dann guckt man, dass der eine oder die andere, die zum Beispiel da ihre Festgelder angelegt haben für ihre Rente, weil sie keine Rente kriegen, für ihr Alter und Ähnliches, dass die nicht die Leidtragenden sind. Und die kann man dann abfangen, möglicherweise auch mit staatlichen Geldern. Aber die eigentlichen, die auch vorher den Gewinn gemacht haben und inzwischen ja in vielen Banken auch wieder die Gewinne machen, die sollen auch das Risiko tragen, das heißt auch die Verlust. Also so habe ich verschiedene Regelungen. Sie sehen, ich denke ganz kapitalistisch inzwischen. Aber ich glaube, dass wenn man das wirklich voll durchbuchstabiert, dann wird sich zeigen, dass das auch nicht die Wirtschaftsordnung der Zukunft sein kann und die Gesellschaftsordnung, sondern dass viele Jüngere, ich bin da, glaube ich, jetzt allenfalls so mit vielleicht einem netten Ratschlag am Rande beteiligt, sich Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich die Gesellschaft und die Wirtschaft der Zukunft aus? Dazu fehlen mir überall noch die mich überzeugenden Ideen.
So, haben wir noch eine Frage? Ja. Da hinten noch.
Ich habe eine Frage und zwar, ich habe die Umfrageergebnisse der Grünen in letzter Zeit gesehen und die sind ja richtig schön stabil und habe das mal so verglichen mit einem anderen potenziellen Juniorpartner, nämlich der FDP. Und die waren auch am Anfang stabil und als sie in Regierungsverantwortung kamen, sind sie auf einmal verschwindend gering geworden. Haben Sie nicht auch Angst, dass es mit den Grünen genauso passiert, beziehungsweise welchen größeren Partner sehen Sie denn? Weil die Sozialdemokratie wird es ja mit Sicherheit nicht.
Also der Engländer und der Amerikaner sagt, it depends. Also es hängt davon ab, wie man, was man da nachher macht. Ich meine, die FDP ist ja nicht so abgeschnallt, so runtergegangen, weil sie die Regierung gegangen ist oder weil sie erst zu viele Stimmen hatte, vielleicht zu viele Stimmen, mit Sicherheit zu viele Stimmen hatten, sondern die ist in den Keller gegangen, völlig verdientermaßen, weil sie ja von der Politik, weswegen viele sie gewählt haben, damals offenbar nichts oder fast nichts umgesetzt haben. Und da kommt es natürlich sehr drauf an. Ich bin immer einer gewesen innerhalb der Grünen, der für Regierungsbeteiligung war, weil es einfach so ist, auch unter Rot-Grün, dass man natürlich viele Sachen machen kann. Also wenn man Regierung ist, kann man bis zu einem gewissen Grade, weltabhängig, konjunkturabhängig, wirtschaftabhängig und so, stimmt ja alles, aber bis zu einem gewissen Grade kann man gestalten, kann man Politik machen. Und ich war immer dafür, gesagt, wofür mache ich Politik, wofür kämpfe ich, dass ich was verändern kann. Und wenn ich dann eine Chance habe, dann versuche ich sie zu nutzen. Das klappt nicht immer, aber jedenfalls bin ich nicht dafür, der sagt, nix, wir bleiben weiter in der sauberen Opposition und stellen die richtigen Fragen und stellen die richtigen Thesen auf. Nee, die müssen sich dann auch an der Realität beweisen und es muss Realität werden. Also wie das dann wird, das wird davon abhängen, was für eine Koalition die Grünen eingehen, wie die aussieht und was man dann umsetzen kann. Da wir unwahrscheinlich, dass wir die Mehrheit stellen, also den Kanzler stellen, das ist unwahrscheinlich, auch nach den letzten Umfragen, muss man davon ausgehen, werden irgendwo der Juniorpartner. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt nicht das grüne Programm umsetzen, auch ich nicht. Auch ich habe viele Kompromisse gemacht, auch unter Rot-Grün. Aber dann hat man das durchgekriegt, dafür das andere nicht. Und so, also so ist das dann halt. Und da hoffe ich, dass wir, umso mehr Stimmen wir kriegen, umso mehr Gewicht haben wir da, umso mehr können wir versuchen durchzukriegen. Und wie die Konstellation jetzt aussieht, das wissen Sie genauso gut wie ich oder genauso schlecht. Das heißt, das entscheiden die Wähler, Wählerinnen und Wähler im September oder vorher bei der Briefwahl. Und ja, dann muss man sehen, was da möglich ist. Ich bin ja einer, der erstens nichts gegen Tolerierung hat. Steht ja auch manchmal in der Zeitung. Also ich fand das, was die da in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, nachdem das bei der ersten Wahl da nicht die richtige Mehrheit gebracht hat, Rot-Grün, habe ich denen sehr zugeraten. Ich habe auf die eingeredet wie auf ein Pferd oder ein Esel. Habe gesagt, Mensch, mach das. Das ist Demokratie, dass man sich für jedes Gesetz möglicherweise dann eine Mehrheit suchen muss. Und dann nimmt man mal den als Partner und mal den als Partner und guckt, das überzeugt die und so. Da finden dann wirklich noch Debatten statt. Also ich bin da überhaupt nicht dagegen, sondern eher dafür. Sie merken, fast Fan von solchen Konstellationen. Jetzt sagt man immer bei der großen Politik, also bei der deutschen Europa- und Weltpolitik, da geht das nicht. Weiß ich nicht. Auch der US-Präsident muss sich für seine Kriege und für seine Aktionen in Afghanistan, in Pakistan immer wieder Mehrheiten suchen im Kongress. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und da reicht das Argument auch nicht. Und sonst sind wir nicht weltpolitikfähig oder so. Ne? Also, sondern gut. Also, Sie sehen, ich kann mir da was vorstellen. Ich kann mir auch eine Koalition, wir müssen ja sehen, wer da sonst noch reinkommt. Also mit der Linken, ich habe da keine Berührungsängste, obwohl ich sehe, die Forderungen, die sie zum Teil aufstellen, die sind wenig realitätstauglich, sagen wir mal. Aber gut, muss man dann sehen. Bei der CDU sage ich, das passt aus vielen Gründen nicht. Also nicht nur wegen der Inhalte, sondern auch, da ist ein ganz anderer Erwartungsdruck auch bei denen dahinter. Es ist ja nicht so, dass jeder CDU-Abgeordnete machen kann, was er will oder wovon ich ihn überzeuge. Auch SPD nicht, sondern die haben einen Hintergrund, die haben Klientel, die haben eine Partei, die haben eine Wählerschaft, denen sie verpflichtet sind. Also die SPD, Otto Schily hat jetzt mal wieder in irgendeinem Interview gesagt, die SPD ist ja auch eine Partei von Law and Order. Das heißt, man hat ihm immer vorgeworfen, dass er jetzt plötzlich ein Law-and-Order-Minister ist. Hätte er was anderes sein können? Hätte die SPD, das SPD-Klientel und die Wählerin der SPD das gut gefunden? Ja? Also wir sind, wenn wir da im Bundestag gewählt werden, wir sind ja nicht irgendwie jetzt plötzlich aus der Welt und können machen, was wir wollen, sondern ich muss hier in meine Bezirksgruppe kommen, jeden zweiten Dienstag und berichten. Und ich muss mich natürlich auch vor den Wählerinnen und Wählern rechtfertigen. Ich schreibe alle 2 Jahre, wenn sie hier wohnen, kriegen sie das jetzt auch, einen Brief, wo ich versuche, auf 4 Seiten Rechenschaft abzulegen. Und ich weiß doch, was meine Wählerinnen und Wähler von mir erwarten. Nicht von jedem Einzelnen, aber so generell. Und so ist das bei den anderen auch. Das heißt, auch selbst eine Kanzlerin, wo man sagen kann, die hätte auch eine Grüne werden können, hat ja mal einer gesagt. Die CDU hätte aber nicht Grüne werden können oder so. Also da passt das einfach mit den Inhalten nicht zusammen. Und auch einzelne Politiker, auch in den anderen Parteien, sind an diese jeweilige Richtung gebunden. Es ist ein Lagerwahlkampf. Sie erinnern sich noch, vor einem halben Jahr haben alle gesagt, übrigens auch einige von den Grünen, Lagerwahlkampf gibt es gar nicht. Was machen wir denn im Augenblick? Ne? Weil natürlich, die Leute wollen eine Orientierung haben. Das muss dann nicht 1:1 alles umgesetzt werden, aber die wollen eine Orientierung haben, wollen sagen, will ich mehr in die Richtung oder will ich mehr in die andere? Die blicken nicht bei den Einzelforderungen durch. Sie haben alle unser Programm noch nicht auswendig gelernt. Deshalb können sie auch gar nicht sich an den Einzelforderungen orientieren, sondern sie sagen, nur so diese Gesamtrichtung, die finde ich da besser als da. Und so wird das dann nachher entschieden und so wird dann die Politik auch laufen, also nach diesem Wählerauftrag. Aber natürlich kann es auch schrecklich werden, mal gucken.
Gut, wir haben ziemlich genau das zeitliche Ziel jetzt erreicht. Wenn ich noch was, eine Frage haben wir noch, halt, wir haben eine, dann soll das auch ganz, die letzte für ganz, heute sein.
Ganz kurz noch, es gibt ja die Behauptung, Herr Ströbele, die Lobbyisten hätten im Bundestag mehr Einfluss als die Parteien. Wie können Sie das entkräften?
Also bei mir nicht. Nein, also es gibt, ich kriege jeden Tag so einen Stapel Post, jetzt mal unabhängig von den Mails, das ist dann nochmal ein Riesenhaufen. Und da sind natürlich unendlich viele solche Sachen, da gibt es einen bestimmten Teil, der geht sofort im Papierkorb. Also da gucke ich mir nur die Überschrift oder wo kommt das her an. Ja, und das ist natürlich bei anderen, also ich will jetzt nicht sagen bei allen oder bei vielen anderen, natürlich sind es gibt zwischen 4.000 und 5.000 Lobbyisten, also Leute, die zum Teil sehr gut bezahlt werden dafür, dass sie Interessen im Bundestag anbringen und durchsetzen. Aber ich will mal zu deren Ehrenrettung auch mal sagen, es gibt auch Lobbyisten von der Solarindustrie, es gibt auch Lobbyisten von den Gewerkschaften, es gibt auch Lobbyisten vom Deutschen Fußballverband und von den Kirchen. Und die haben alle natürlich ihre Lobbyisten. Da sind nicht nur die dabei, jetzt der Großindustrie, der Waffenindustrie, der Banken, die sind auch dabei. Und Frau Merkel ruft ja, so hört man, ich bin ja nicht dabei nachts, wenn um 2 bei ihr das Telefon läutet, wenn sie so eine schlimme Nachricht kriegt, angeblich Herrn Ackermann jetzt vielleicht nicht mehr als allererstes an. Ich würde nicht den Ackermann als ersten anrufen, wenn bei mir irgendeine schlimme Nachricht eintritt, was machen wir jetzt oder so, sondern ich hätte da ein paar andere Telefonnummern. Also das heißt, die Lobbyisten natürlich gibt es die, die gibt es auch mit einer gewissen Berechtigung, viele jedenfalls, aber jeder Abgeordnete hält sich hoffentlich seine Unabhängigkeit. Und für die Abgeordneten, die das nicht tun, sondern sich da bezahlen lassen, setze ich mich dafür ein, dass wir endlich auch die Bestechung von Abgeordneten strafbar machen.
Vielen Dank, Herr Ströbele. Auch wenn das vielleicht vorhin etwas zum Eingang etwas unbotmäßig war, wenn wir uns hier in 4 Jahren wieder treffen, würde ich mich auch freuen. Ja. Ich kann auch mal zwischendurch, beispielsweise zu einem Abend über die Finanzkrise und die Tobinsteuer.
Ja, ich hoffe ja, dass ich da in die Kneipe auch wechsle.
Also es ist die Hausnummer 20. Ne? Gut, 20a. 20a. Ja, ich möchte Sie jetzt nicht entlassen, ohne noch darauf hinzuweisen, dass es ja noch weitere offene Redaktionsgespräche gibt. Das nächste wird am Dienstag sein, auch wieder um 19 Uhr und zwar ganz hier gleich um die Ecke in der Kantine Orange mit Helmut Metzner von der FDP. Einen Tag später im Dodo in der Großbärenstraße 32 mit Halina Wawczyniak von den Linken. Dann am 15.08. Im Gasthaus Valentin mit der SPD-Kandidatin. Können Sie Ihren Namen aussprechen? Ja. Gut. am 20.08. Mit Götz Müller von der CDU im Galander, auch in der Großbärenstraße 54 und Sebastian von Hoffen, den Piraten, macht im Martinique am 21.08. auch um 19 Uhr in der Monumentenstraße 29 den Schluss. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie sind auch bei den nächsten Veranstaltungen wieder so zahlreich dabei. Dankeschön. Applaus